Es geht wieder los mit den Pflichtspielen und auch der Podcast ist wieder mehr oder weniger zurück. Wir haben ja die Gegnervorstellung gestartet. Ich dachte heute mal, ich fange anders an, aber dabei ist trotzdem der Tobi.
Hallo.
Warst jetzt ein bisschen verwirrt, oder?
Ja, mir hat irgendwie was gefehlt. Ich dachte schon, wir haben hier wieder irgendwelche Verbindungsprobleme, aber nein.
Verbindungsprobleme bei der Telekom, das gibt's nicht.
Nee.
Das gibt's.
Noch nie gehabt.
Nee. Kenne ich nicht. Weiß nicht, was du meinst. Nee, gut. Der Grund, warum jetzt so lange halt keine neuen Updates kamen, war einfach, dass ich im Urlaub war. Fertig.
Ja, ne?
Richtig. Wir haben dann halt die Zeit, wie gesagt, überbrückt mit der Gegnervorstellung, die ja auch noch weiterläuft. Es sind ja noch zwei weitere Folgen geplant. Aber jetzt, in dieser Folge besprechen wir einmal das kommende DFB-Pokalspiel gegen FV Engers 07 und lassen auch noch mal ein bisschen so das Revue passieren, was so in den letzten zwei Wochen passiert ist. Denn dann, wenn man im Urlaub ist, haut der VfL natürlich mal vergleichsweise richtig auf die Kacke und es ist richtig Party bei diesem Verein. Gibt also ein bisschen was zu bequatschen.
Genau, ja, also wir haben zum Glück noch ein paar Transfers verkünden können.
Genau.
Auch wenn man jetzt immer noch sagen muss, dass unser Kader nicht überfüllt ist. Das hat man gerade ja gesehen vor dem Testspiel gegen Schalke, als wir das Testspiel gegen Eindhoven absagen mussten. Einfach weil, naja, wir ein paar Spieler auf Länderspielreise schicken mussten. Zusätzlich ein paar noch in Quarantäne rumsaßen und naja, ansonsten dann nicht mehr genug da waren, die dazu in der Lage gewesen wären, donnerstags und samstags ein Testspiel zu machen.
Richtig. Deswegen, da kommen wir dann gleich nochmal drauf zu sprechen, fangen wir einfach bei dem an, was jetzt demnächst ist, und zwar am Samstag. Die Liga startet ja jetzt, beziehungsweise der Pflichtspielbetrieb für die Vereine startet ja jetzt mit dem DFB-Pokal. Beim VfL, wie schon gesagt, ist der Gegner FV Engers. Wir spielen nicht in Engers. Wir spielen im Ruhrstadion. Das hat einfach den Grund, dass jetzt halt auch wegen Corona die ganzen kleinen Vereine natürlich die Bestimmungen bei sich im Stadion nicht erfüllen können. Und deswegen reist der Oberligist nach Bochum, kommt, glaube ich, morgen an. Der VfL übernimmt die kompletten Kosten, die anfallen. Ja, also deswegen findet das halt jetzt hier in Bochum statt. Ein bisschen ungewöhnlich. Aber was ist in dieser aktuellen Zeit schon gewöhnlich, ne?
Ja, genau. Trotzdem eine sehr schöne Geste auch vom VfL, dass sie da eben, klar, also man kann argumentieren, wie das manchmal schon getan hat, dass natürlich sonst die Kosten Bochum hätte tragen müssen für die eigene Anreise. Aber so, es ist einfach ein schönes Zeichen, dass man dem kleineren Verein, die natürlich auch eigentlich in so einem Pokalspiel schön dicke Einnahmen bekommen würden, wenn eben Fans im Stadion wären. Aber so natürlich auch nicht so viel davon haben. Außer eben, dass es für sie natürlich ein absolutes Highlight ist, mal gegen einen Zweitligisten zu spielen. Und ist das ganz nett, dass man denen da entgegenkommt.
Schöne Grüße an Philipp Rentsch. es ist, ja, also ich finde es auch eine schöne Geste vom VfL. Aktuell brauchen sie auch jeden Cent. Da ist es zwar, kann man so argumentieren, aber die Geste zählt. Und wir kommen einfach mal direkt zum Gegner. Es ist natürlich jetzt nicht so, dass wir da in der Oberliga Expertenwissen haben. Es ist ja generell nicht so, dass wir Expertenwissen haben.
Ich wollte gerade sagen.
Deswegen schauen wir einfach mal drauf auf FV Engers. Den Rheinland-Pokal haben sie mit 0:5 gewonnen, was natürlich eine Hausnummer ist, gegen Blau-Weiß Karbach. Das sind so schöne Namen, das wäre eigentlich ein schönes DFB-Pokalspiel geworden. Da hätten wir mal wieder Dörfer erkunden können mit den VfL-Fans. In die neue Oberliga-Saison sind sie auch sehr gut gestartet, ebenfalls mit einem 0:5 gegen Mülheim-Kerlich. Ach, das sind wunderbare Namen. Oder? Mann,
ja.
Ich will durch
also
die Dörfer fahren.
Mülheim kenne ich, aber nicht Mülheim-Kerlich.
Ja. Also scheinen gut drauf zu sein, die Jungs. Die letzten beiden Pflichtspieler, also 10 Tore geschossen, wissen also, wo das Tor steht. Gegenüber steht dann natürlich der VfL, der jetzt das letzte Testspiel, man kann sagen die Generalprobe, gegen Schalke mehr oder weniger in Sand gesetzt hat. Trotzdem kann man sagen, ist ein Pflichtsieg eigentlich. Also klar, der Pokal hat seine eigenen Gesetze, aber als Zweitligist sollte man gegen den Oberligisten gewinnen. Wobei ich, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, sehr stark vermute, dass dadurch, dass die Amateurvereine alle schon im Ligabetrieb sind, gegen die Profiklubs einen Vorteil haben und es zu vielen Überraschungen kommen könnte.
Ja, zumal, also sonst war es ja auch immer so, dass die Zweitligisten noch den Vorteil hatten, dass sie eben schon in die Liga gestartet waren und nur die Bundesligisten quasi ins kalte Wasser geworfen wurden gegen die niederklassigen Gegner. Und jetzt ist es ja auch so, dass die Zweitliga eben noch nicht gestartet hat, dass es für uns auch das erste Pflichtspiel sein wird. Ja, du hast es gesagt, also man muss dieses Spiel gewinnen. Ja, alles andere, gerade unter dem Aspekt, dass du ja auf sämtliche Einnahmen verzichten musst, kannst du es dir nicht erlauben, da irgendwie auf zusätzliche Pokaleinnahmen zu verzichten. Ich meine, klar, davon profitieren, dass man dann in den nächsten Runden auch Zuschauer haben kann, weiß man noch nicht, ne? Aber es wird ja auf jeden Fall zumindest das Fernsehgeld von gewissem Interesse sein, dass ja auch bei Pokalspielen dann eben besser wird, desto weiter man kommt. Und ja, auf diese Einnahmen können wir nicht verzichten. Und ich glaube auch, gerade da wir jetzt zu Hause spielen, man will nicht zu Hause gegen einen, ja doch, Fünftligisten, ne? Gegen einen Fünftligisten verlieren. Das ist einfach.
Das stimmt natürlich. Wie jetzt schon gesagt, wir haben nicht so viele Infos darüber. Der Trainer von Engers hat vorher Reviersport ein kleines Interview gegeben. Du meintest aber jetzt auch vorher, dass da jetzt nicht so viele Informationen rausgekommen sind. Die freuen sich natürlich darauf. Das liest man auch auf deren Social Media Kanälen. Das ist für die natürlich was Besonderes. Klar, das Ruhrstadion hat auch deutschlandweit einen gewissen Reiz. Es ist bekannt, da zu spielen hat was und muss man jetzt einfach mal schauen, wie der VfL das angeht. Vielleicht noch eine kleine Randnotiz, noch eine kleine Notiz am Rande. Auch etwas, das hat Philipp Rentsch auf Twitter geschrieben: Bei Engers spielt ein Spieler mit einem sehr schönen Nachnamen.
Genau, ja, den Nachnamen, der hat den Nachnamen von dem, was wir alle gerne trinken, ne?
Richtig, der Daniel Fiege. Da habe ich auch schon geschrieben, es wäre zu schön, wenn man natürlich in Engers wäre und auf einmal würde dieser Spieler auflaufen. Da würde ich sehr gerne die Reaktion der VfL-Fans hören, sehen. So kann man nur hoffen, dass er am Freitag davor, wenn er spielt, natürlich ein, zwei Fiege zu viel trinkt. Mit Restalkohol im Blut spielt sich's ja immer noch am besten, ne?
Ja, wäre natürlich eine nette Sache, aber ich glaube, dass die am Ende dann doch dieses Spiel halbwegs professionell angehen werden. Ne? Ich meine, sie reisen ja einen Tag eher an und so weiter. Das hat schon alles so ein bisschen den Profi-Charakter. Ne?
Ja.
Und gut, der Trainer hat da, du hast ja gesagt, das Interview mit dem Trainer. Also er hat durchaus gesagt, dass sie eben, wenn sie einen sehr guten Tag haben und der VfL eben nicht, rechnen sie sich da durchaus was aus. Haben zuletzt auf ihrem eigenen Niveau, wie du schon gesagt hast, sehr überzeugt mit den 5-0-Ergebnissen und sind auf jeden Fall warm geschossen, ne? Also da muss man auf jeden Fall aufpassen.
Ja, richtig. Ist auch dann jetzt, man kann gespannt sein, wie der VfL dann auch spielt. Spannen wir mal da den Bogen hin. Weil jetzt von der Mannschaft her, klar, Danny Blum wird ausfallen. Das ist ja soweit bekannt. Dekali wird es auch nicht schaffen. Ich meine, Lampropoulos ist auch schwierig, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, ich habe jetzt keine aktuelleren Infos mehr, aber also ich sagen wir es mal so, man kann sich das Puzzle so ein bisschen zusammenbauen. Also ich meine, im Tor ist ziemlich klar, Riemann, ne, ist nicht verletzt, war immer am Ball. Der wird da auf jeden Fall zwischen den Pfosten stehen. Die Außenverteidiger, sofern sich da keiner verletzt sind, denke ich auch klar, mit Gamboa und Suarez. Und dann, ja, Innenverteidigung, ne? Lampropoulos und Leitsch beide zuletzt auf Länderspielreise gewesen. Leitsch hat ja auch, ja, das erste Spiel wurde, glaube ich, eingewechselt, beim zweiten Spiel hat er durchgespielt. War jetzt nicht die beste Leistung, die ich von ihm je gesehen habe, war jetzt auch nicht so schlecht. Er war jetzt irgendwie bei zwei Gegentoren noch ein bisschen unglücklich beteiligt, aber hat davor durchaus ein paar gute Sachen geklärt. Ich denke, also sagen wir es mal so, zuletzt jetzt gegen Schalke hatten wir ja dann eine Innenverteidigung mit Bella Kotschap und Kokovas, weil eben keine anderen Innenverteidiger verfügbar waren. Bella Kotschap ist ja sogar gesperrt mit einer roten Karte, das heißt, der käme sowieso nicht in Frage. Insofern bleiben dann, wenn Lampropoulos fit sein sollte, ja nur Leitsch, Lampropoulos und Kokovas über. Und wenn alle drei zur Verfügung stehen, gehe ich fest von Lampropoulos und Leitsch aus. Also nichts gegen Kokovas, der hat seine Sache auch nicht schlecht gemacht in den Testspielen, aber ich glaube trotzdem, dass man da mit dem Standard der letzten Spiele aus der letzten Saison fahren würde. Zumal die ja gegen Dortmund auch ein sehr gutes Testspiel bestritten haben in der Kombination.
Ja, wobei, das habe ich auf Twitter gelesen. Wie gesagt, ich bin heute aus dem Urlaub wiedergekommen. Ich habe da noch keine Zeitung und sowas lesen können. In der WAZ hat Reis wohl gesagt, dass er eher auf Lucia in der Innenverteidigung setzen würde, weil er mit Kukova sonst einen zweiten Linksfuß hätte. Also klingt quasi so, als ob Leitsch spielt. Und dann Lampro halt, wie gesagt, fraglich ist. Und da dann eher halt Lucia mit ihm mit Leitsch die Innenverteidigung bildet. Ist halt irgendwo verständlich. Zwei Linksfüße ist genauso geil wie zwei Rechtsfüße. Wenn man da die Wahl hat, dann will man natürlich beide hinten vertreten haben, sowohl einen Rechtsfuß als auch einen Linksfuß. Einfach für den Spielaufbau ist es besser. Ich gehe einfach dann mal davon aus, dass Lucia und Leitsch das da hinten bilden. Dann davor stellt sich das ja auch von alleine auf. Janel, der hat jetzt nicht so, er hat zwar ein bisschen gespielt, aber jetzt keine 90 Minuten jeweils durchgespielt. Deswegen denke ich mal, dass Tesche und Janel die Doppel-Sechs bilden. Davor dann mit Jul ist das auch ziemlich klar. Im Sturm Gambula. Ich glaube nicht, dass Nowotny, ja doch, Nowotny da gegen Engers sein Startelfdebüt feiern wird. Auf den Außen hat dann Reis natürlich ein bisschen mehr Auswahl. Ich denke aber mal, wenn Holtmann fit ist, wird er links spielen und rechts ist dann die Frage, ob Bonga oder Zoller. Da wird dann die Entscheidung darauf fallen, was die Analyse des Gegners ergeben hat, ne? Also womit man den halt mehr vor Probleme stellen kann. Mit so einem Kampfschwein wie Zoller oder mit einem schnellen, großen Spieler, der auch noch eine Physis mitbringt. Das wird sich dann zeigen. Ich gehe erstmal mit von Zoller aus, weil ja, Zolli, wie gesagt, Kampfschwein, dem kannst du in jedem Spiel gebrauchen.
Ja, also ich glaube, also die rechte Seite, da würde ich nicht unbedingt in Frage stellen. Klar, kann natürlich sein, dass Reis da irgendwie überraschen will, aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass Zoller ran darf, weil eben auch er derjenige war, der in den letzten beiden Testspielen noch gespielt hat. Bonga war ja vermutlich einer der Spieler, die in Quarantäne waren, ne? Und hat deswegen auch ein bisschen was verpasst und eben die beiden letzten Testspiele überhaupt nicht mitwirken können. Ja, und dann, wie du schon gesagt hast, also Holtmann, wenn er fit ist, der ist jetzt diese Woche auch wieder ins Training zurückgekehrt. Wahrscheinlich er, weil er eben gegen Dortmund auch recht vielversprechend gespielt hat. Und ja, ansonsten vermutlich Pantovic, ne? Der ja jetzt auch keine schlechte Vorbereitung gespielt hat. Oder
Ja.
fällt er irgendwie aus? Nee, ne? Ich glaube, ich meine nicht.
Weiß ich nicht, der hat ja eine rote Karte bekommen. Ah, nee, die zählt gerade nicht
Naja,
für.
das war in der Liga.
Ja, dann fällt er nicht aus.
Ja.
Ja, es wird sich
Und
zeigen.
Nowotny, wie du schon gerade gesagt hast, das wird wahrscheinlich nicht rankommen. Also beim Kicker steht da drin, dass er ausfällt, weil er im Aufbautraining ist. Wie sehr die Informationen aus dem Kicker stimmen, weiß man dann auch nicht so ganz.
Ja,
Die sich
ich
mit Zweitligisten beschäftigen, weil
nicht
dann
genau.
Popolus da zum Beispiel in der Startaufstellung drin steht. Aber kann
Ich.
schon stimmen, dass er noch nicht dabei ist.
Ja, das wird sich zeigen. Ja, aber wie gesagt, der kommt ja erstmal nicht an Gambula vorbei. Der ist ja auch nicht als Ersatz für Gambula geholt worden, wie es andere vermutet haben. Es stand ja ganz klar in der Pressemitteilung vom VfL, dass die Lücke Winzheimer hinterlassen hat und die wurde jetzt geschlossen. Also keine Lücke, die Gambula hinterlassen hat, bevor da halt manche weiterhin Schnappatmung haben. Und ja, ich würde sagen, das DFB-Pokalspiel haben wir soweit abgehakt. Es ist natürlich jetzt auch schwierig, da in etwas reinzustarten, ohne noch irgendjemanden zu haben, der da weitere Einblicke hat bei Engers, mit dem wir darüber reden können, ohne Pflichtspiele, worauf wir uns beziehen können. Deswegen gehen wir einfach mal direkt weiter. Wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, die Vorbereitung vom VfL in den letzten, ja, in den letzten 2 Wochen war dann doch ein bisschen durchwachsen. Corona-Fall, ein Tag nach der Verpflichtung von Holtmann. Also mehrere Corona-Fälle dann, beziehungsweise dann waren ja auch die Kontaktpersonen noch isoliert. Dadurch wurde dann das Testspiel gegen Lübeck erst abgesagt. Gegen Dortmund fand statt. Das hat man 3-1 gewinnen können. Ganz souverän war das ja auch. Danach das Testspiel gegen Eindhoven, hast du gesagt, wurde abgesagt. Und dann hat man gegen den anderen Reviernachbarn dann leider doch eher ja, scheiße gespielt.
Ja, das war nichts Halbes und nichts Ganzes. Das war, ja, ne, also irgendwie, was soll man da groß zu sagen, ne? Ich meine, die Tore sind dann alle irgendwie direkt nacheinander, ja, gut, Viertelstunde ungefähr, die drei Dinger gefallen. Danach ist einfach nicht mehr viel passiert, ne? Also, ich meine, Schalke hat noch ein paar mehr Chancen sich irgendwie rausgespielt. Weil von uns, da war das Mittelfeld einfach schläfrig an dem Tag, irgendwie zu langsam alles. Da ist nicht viel rumgekommen.
Das stimmt. Also, das war eine ganz komische Leistung. Da kann man froh sein, dass man halt vorher gegen Dortmund da gewinnen konnte und da ein bisschen mehr Selbstvertrauen raustanken kann. Aber Reis hat es ja gesagt, nicht überbewerten. Und ich denke mal, das hat man da ganz gut aufgearbeitet, die Spiele.
Ja, und ich meine, es ist ja auch bekannt, dass der VfL gerne mal ein Aufbaugegner ist. Und für Schalke war das sicherlich schön, dass sie jetzt mal gewinnen konnten. Ne? Also haben wir denen Gefallen getan.
Richtig. Genau. Kommen wir dann mal hier zu den beiden Neuzugängen. Fangen wir mal direkt an mit dem ersten, und zwar Holtmann. Kam dann doch mehr oder weniger überraschend, so wie alles bei Sesi. Wenn man sich die ganzen Transfers anguckt, die vier, die jetzt bislang getätigt wurden, wenn man Lampro dazu zählt, die fünf, aber ich sage einfach mal die vier, ist da kein Spieler dabei, außer Holtmann, wo du sagen würdest, ja, okay, der könnte direkt in der Startelf stehen. Also doch schon mal da ein anderes Kaliber zumindest verpflichtet und den halt auch ablösefrei bekommen.
Ja, ich weiß nicht, wurde das nachher noch bestätigt von irgendeiner Quelle?
Ja.
Aber okay. Also es ist ja so, Mainz hat dann in der Pressemitteilung, oder naja, VfL hat auch in der Pressemitteilung geschrieben, dass sie stillschweigend darüber vereinbart haben und kam. Ich hatte schon so ein bisschen gemutmaßt, ob das vielleicht auch einfach daran liegt, dass Mainz nicht unbedingt zugeben will, dass sie den für ein Apfel und, also beziehungsweise nicht mal für ein Apfel und Ei, sondern für gar nichts abgegeben haben. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Ergänzung zum Kader. Ich weiß gar nicht, bis wann hat der Vertrag? 23? Oder 22,
Ich
so sind
meine bis
drauf.
23.
Ja, ne? Glaube ich nämlich auch. Also man hat jetzt jemanden, der ja auf der linken Seite eher zu Hause ist, wo wir eigentlich Dani Blum haben, der ja aber auch noch im Rückstand ist momentan. Und hat einfach Planungssicherheit jetzt mal für 3 Jahre geschaffen. Ein Spieler im besten Fußballeralter, der schon Erst- und Zweitliga-Erfahrung en masse hat. Und ja, einfach ein sehr schneller Spieler, schneller Flügelspieler. Der selber als seine Stärken auch zählt, dass er ja halbwegs gute Flanken und Vorlagen schlagen kann, was uns sicher nicht schaden kann, mit Ganvula und dann ja Nowotny in der zweiten Reihe. Also hat mich sehr überrascht, der Transfer, und wirklich ein, ich meine, klar, man hat jetzt noch nicht viel von ihm gesehen, ne? Weil man jetzt auch das Testspiel gegen Schalke konnte er ja eben auch nicht spielen, aber gegen Dortmund konnte man ihn ein bisschen anschauen. Und ist einfach ein vielversprechender Transfer.
Ja, richtig. Vor allem ist das nicht so ein Transfer. Hat auf der Bank gesessen, klar, er hat bei Mainz auf der Bank gesessen, hat dann aber letzte Saison bei Paderborn halt schon einige Erstligaspiele bestritten. Und kommt dann jetzt in die zweite Liga, ist halt schon so der Königstransfer. Nachdem Suarez die Königsvertragsverlängerung war, denke ich mal jetzt nicht, dass nochmal so ein Kaliber Holtmann kommt. Man sucht ja noch im Mittelfeld. Da denke ich, kommt halt eher nochmal so ein Kaliber, vielleicht Bonga, so ein junger Spieler, der ein Potenzial hat, den man da aufbauen kann. Weil der VfL muss natürlich auch ein bisschen aufs Geld weiterhin schauen wegen Corona. Deswegen war ich halt auch umso mehr verwundert über diesen Transfer. Ich hätte nicht gedacht, dass dann doch sowas kommt in dieser Saison, aber ich freue mich darüber. Und auf der linken Seite sind wir halt jetzt doppelt gut aufgestellt, vor allem wenn Danny Blum halt noch bleibt.
Ja, wobei, also ich meine, wie weit das jetzt ein Königstransfer ist, muss man dann am Ende noch sehen mit seiner Leistung, ne? Aber da stimme ich dir prinzipiell zu.
Ja, gut, jetzt vorweggenommen, so von dem, was der Spieler mitbringt. So klar, er muss erstmal jetzt hier überzeugen, aber so an sich scheint's ein, würde ich ihn schon mit als Königstransfer titulieren.
Ja, es ist zumindest kein Spieler, der direkt von allen, auch Bochum-Fans in den Kommentaren direkt abgeschrieben wird, sondern da
Richtig,
waren
da.
sich alle einig, dass das eine gute Verstärkung ist.
Das ist eine gute Überleitung zu unserem zweiten Neuzugang. Ja, also als das Gerücht aufkam, musste ich auch erstmal gucken, wer das jetzt ist. Soma Nowotny ist jetzt unser zweiter Mittelstürmer. Wie schon vorhin gesagt, die Lücke, die Winsheim mal hinterlässt, schließt er. An sich, die Videos, die man sieht, klar, Highlight-Videos sagen nicht viel, scheint aber ein Strafraumstürmer zu sein. Die Stats hingegen vom Twitter-Account VfL Stats lassen einen jetzt nicht Freudensprünge machen, aber andererseits, jeder hat hier die faire Chance verdient, zu zeigen, was er kann. Lampro wurde auch abgeschrieben und man soll da jetzt einfach mal gespannt sein. Das habe ich auch auf Twitter schon geschrieben, dass die Transfers vom VfL halt bis auf Holtmann eher so nach dem Paderborn-Prinzip sind. Das sind junge oder hungrige Spieler, die jetzt nicht jeder auf dem Zettel hat, die Sesi da ranholt, um Kaderlücken zu schließen. Den Vorteil, den der VfL ja hat, ist eben, der Startelf wurde zusammengehalten, generell die Mannschaft. Es gibt kaum Abgänge, die Leistungsträger sind, eigentlich gar kein Leistungsträgerabgang. Deswegen ist es umso besser, dass man, also ist diese Situation sehr komfortabel für den Verein, für Sesi. Er kann da in Ruhe halt solche Transfers aus dem Hut ziehen. Wenn sie scheitern, okay, viel Gehalt werden die ganzen Spieler nicht kosten. Und sie sind nur als Backups. Es ist jetzt nicht so, dass er versucht, mit dem Herrn Nowotny die Lücke, die ein Abgang von Gamboula hinterlassen würde, zu schließen. So, er ist halt, wie gesagt, nur Backup und ich denke mal, das ist auch ganz gut so, wie der VfL das da angeht jetzt.
Ja, es wäre ja genau genommen auch unverantwortlich in der aktuellen Situation, da viel Geld für irgendwelche Backups auszugeben, ne? Also da muss man schon schauen, dass man da halbwegs billige Lösungen findet. Und du hast es gerade schon gesagt, wenn man sich mal irgendwelche Highlight-Videos anguckt, es sieht zumindest so aus, als wüsste er, wie man Kopfball ins Tor setzt. Und wenn ja dann auch noch die neuen Flanken von Holtmann dazukommen, dann hoffen wir einfach mal, dass, ich meine, er ist ja, ich weiß gar nicht, wie groß ist er? Aber ist auf jeden Fall größer als Winsheimer. Ne? Also Winsheimer war ja so ein bisschen kleinerer, kompakterer Stürmer. Natürlich jetzt auch nicht klein, aber es ist glaube ich, eher ein großgewachsener Stürmer, der ja ein bisschen anderer Typ als Winsheimer, aber eben genau diese Lücke, die Winsheimer hinterlässt, schließen kann.
Richtig, deswegen abwarten. Er ist 5 cm größer als Winsheimer, ne? Einfach
Oh
abwarten,
nein.
wie jetzt wie der Spieler einschlagen wird, ob er uns weiterhelfen wird oder nicht. Zur Not hat man vorne immer noch Gamwula. Na klar, der lässt sich auch manchmal hängen. Aber es gibt die Situation halt momentan nichts anderes her und da kann man unserem Sportverstand schon vertrauen.
Genau. Ja, und im Notfall hat man ja immer noch einen Tulli, der auch vorne rein kann, ne? Also.
Richtig, genau. Gut, dann würde ich die Folge jetzt beenden. Außer der Tobias hat hier noch was.
Nee, ich denke, über den Gegner können wir nicht mehr viel mehr sagen. Das hatten wir auch soweit abgeschlossen. Die letzten 2 Wochen, was Transfers und Spiele angeht, haben wir auch halbwegs abgeholt. Und dann kann man sich jetzt nur überraschen lassen, wie es am Samstag dann losgeht, ne?
Richtig, wir freuen uns drauf. Ja, oder beziehungsweise die Vorfreude hält sich bei mir ein bisschen in Grenzen. Das, worauf ich mich freue, ist halt, dass man wieder Fußball schauen kann. Im Stadion wäre schöner. Ich denke mal, da sind wir uns alle einig. Und schauen wir mal, was der VfL im ersten Pflichtspiel der neuen Saison schafft. Ob es direkt der übliche Weg im Pokal ist, also nämlich raus, oder ob man dann mal 2 Jahre hintereinander in Runde 2 kommt. Das wird sich zeigen. Wir hören uns dann wieder nach dem Spiel und auf Wiedersehen.
Mach's gut, ciao, ciao.